Halb neun ist es jetzt, Zeit für Perspektiven. Jesus heilte Blinde, Gelähmte, Taubstumme und trieb Dämonen aus, das erzählt die Bibel. Für den deutschen Theologen und Psychotherapeuten Eugen Drewermann haben diese 2000 Jahre alten Geschichten bis heute eine therapeutische Kraft. Jesus sei kein Religionsstifter gewesen, sondern ein Heiler, der die Religion menschlicher gestalten wollte. Heidi Kronenberg im Gespräch mit Eugen Drewermann über Berührungspunkte von Psychoanalyse und Bibelwissenschaft.
Eugen Drewermann, halten Sie einen Vortrag zum Thema Heil und Heilung im Neuen Testament? So füllen sich die Säle, sogar die Kirchen. Wie erklären Sie sich dieses große Interesse? Hungern die Menschen nach Heilung?
Menschen möchten bei Vorträgen etwas hören, bei dem sie sich selber angesprochen fühlen und im Grunde erleben dürfen, dass sie in ihren Fragen, Nöten, Einsamkeiten auf Verständnis und Begleitung zählen können. Das ist freilich ein unmittelbar biblisches Interesse. Ich sehe, dass Jesus im Neuen Testament genau das versucht hat und dass es dadurch eine entsprechende Rückkopplung gibt, kann ich gut verstehen.
Kommt es vor, dass Sie sich bei solchem Publikumsandrang manchmal auch ein bisschen unwohl fühlen und sich vielleicht fragen, sehen da die Menschen am Ende den Heilsbringer in mir?
Nein, das wird nie geschehen. Die Leute sollen mit sich nach Hause gehen und tun sie in aller Regel auch in dem Bewusstsein, dass sie nichts gehört haben, was sie sich nicht im Grunde selber hätten sagen können. Es ist eine Bestätigung in ihrer Mündigkeit, in ihrem Urteilsvermögen, in ihrer Kompetenz im eigenen Leben. Was manchmal natürlich auch stattfindet, ist, dass beim Lesen von Büchern oder Hören von Vorträgen Leute Übererwartungen aufbauen und fast eine Art von Schnellheilung oder Wunder dann erwarten. Das ist sehr schwierig, weil die Enttäuschungen dann fast unvermeidbar sind.
Wir reden von Heil und Heilung im Neuen Testament. Was heißt eigentlich heil sein? Heißt es frei sein von Krankheit, frei sein von Sünde oder ganz einfach sich wohl und zufrieden fühlen?
Es gibt in der Bibel einen sehr alten Zusammenhang, wonach Krankheit eine Folge der Sünde ist, genauso wie der Tod. Man sollte das aber nicht mythisch verstehen. Wenn bedeutet, von Gott getrennt zu sein, in eine Welt hineingestoßen zu werden, die radikal bestimmt ist durch Gnadenlosigkeit, durch endlose Konkurrenz, durch fundamentale Angst, den Erwartungen nicht genügen zu können, gehen daraus alle möglichen psychoneurotischen und psychosomatischen Störungen hervor. Im Neuen Testament sagt Jesus sehr oft, wenn er einen Menschen heilt, dein Vertrauen hat dich gerettet oder gesund gemacht. Da ist sehr bewusst der Gegenpol zur Angst gewählt und das eigentliche Medikament bei all den Heilungen durch psychische Beeinflussung ist das Vertrauen. Es muss nicht identisch sein damit, dass alles, was wir nicht wünschen können, verschwinden würde. Mich hat immer wieder angesprochen eine Stelle aus dem zweiten Buche Moses, gleich im dritten Kapitel, weist Moses darauf hin, dass er nicht der rechte Mann ist für Gott. Er tut sich schwer zu reden. Er ist nicht so kommunikativ, wie er gebraucht würde. Und er wirft das Gott vor. Und Gott erwidert ihm dann, wer macht denn den Menschen lahm oder blind oder taub? Nicht etwa ich? Das ist eine unheimliche Szene, weil an dieser Stelle sogar die Gebrechen des Menschen auf Gott selber zurückgeführt werden. Viel in der Psychotherapie wird darin bestehen, die Menschen nicht mehr ändern zu können, aber einverstanden werden zu lassen mit ihrem Schicksal. Das muss nicht rund sein, aber es kann mit sich identisch werden und mit sich zusammenreifen.
Also das heißt aber, ein Mensch, der heil ist, der fühlt sich auch gut.
Das denke ich allemal. Ein Mensch, der mit sich identisch ist, verträgt eine ganze Menge, er leidet zumindest nicht unter sich selber und hat eine gute Chance, gesund zu leben. Unglücke jetzt mal ausgenommen.
Jesus hat viele Menschen von ihren seelischen und körperlichen Leiden geheilt, liest man in den Evangelien. Hat er wirklich Dämonen ausgetrieben, Menschen vom Aussatz befreit, Blinde sehend gemacht, Lahme zum Gehen gebracht? Oder haben wir diese Heilungen symbolisch zu verstehen?
Das geht ineinander. Zunächst einmal ist es zweifellos erstaunlich, dass Jesus so viel Einfluss auf Menschen hatte in ihren Zerbrochenheiten, ihren Ängsten, ihren Einsamkeiten, dass wenn er von Gott redete, sich's in der Seele der Menschen neu zusammenfügte, wie wenn ein Kirchenfenster, das zersplittert am Boden liegt, aus den vielen Trümmerteilen sich wieder zusammensetzt und lässt die Schönheit der Sonne und das ursprünglich gemeinte Bild wieder erscheinen. Eine Art tiefer persönlicher Beeinflussung, Vertrauen bildend, stützend, besänftigend, einladend, muss von Jesus ausgegangen sein. Und er hat es nicht nur seiner Persönlichkeit zugerechnet, es war verbindlich und gültig für ihn die Art, wie wir überhaupt von Gott reden sollten. Das ist sehr betont zu sagen, weil kein Geringerer als Sigmund Freud in den 30er Jahren dem Katholizismus, wie er ihn in Wien kennengelernt hatte, vorwarf, keinesfalls heilend auf die Menschen zu wirken, ganz im Gegenteil, pathogen, neurosenbildend, durch Autoritarismus, durch Unterdrückung von Triebempfindungen, durch Zerspaltung des Frauenbildes, durch Dialogverweigerung, durch einen militaristischen Gehorsamszwang. Es kommt eine Menge beieinander und es ist sehr schwer, das Erfahrungsbild des Vaters der Psychoanalyse zu widerlegen. Auch fast 70 Jahre später hat er erstaunlicherweise und in erschreckendem Umfang recht. Ganz widerspricht dem das, was Jesus tut im Neuen Testament, und er gibt im 6. Kapitel bei Markus den Jüngern sogar den Auftrag, sie sollen in die Dörfer Galiläas gehen und die Kranken heilen und dann sagen, wie nah Gott unserem Leben ist. Es steht also nicht in dem Belieben, wie man Christentum definiert. Dass Wundererzählungen im Neuen Testament auftauchen, verlangt gleichwohl nach einer weitgehend symbolischen Darstellung. Wir müssten medizinisch sagen, dass eine Reihe von sogenannten Wundern in allen Religionen anzutreffen sind und einen bestimmten Teil von seelisch bedingten Störungen betreffen. Freud nannte die Art der Krankheit, die so beeinflussbar ist, Konversionshysterie und meinte damit, dass bestimmte seelische Konflikte unsere Wahrnehmungsfähigkeit, unser Sensorium und unseren Bewegungsapparat, das Motorium, durcheinanderbringen können. Mit den Folgen, dass Lähmungen, das Erblinden, Verlust des Hörsinns, Verlust der Sprache, Folgen solcher neurogenen Prozesse sein können. Die Organe sind vollkommen intakt, aber ihre Gebrauchsfähigkeit wird durch das Unbewusste außer Kraft gesetzt. Oder es kommt zu Innervationen, die sich dem bewussten Willen entziehen. Diese Konflikte können in dem Moment aufgelöst werden, wo die latente Angst sich beruhigt im Gegenüber der starken Beeinflussung einer Persönlichkeit. Und da das buchstäblich dann im Handumdrehen geschehen kann, man spricht von einer spontanen Remission der Symptome, erscheint das den Betreffenden tatsächlich wie ein Wunder.
Nochmal zurück zu den Dämonen. Hat Jesus tatsächlich Dämonen ausgetrieben?
Dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat, wird historisch zutreffen. Jesus selber hat an den Teufel geglaubt. Er hat mit den Mitteln seiner Zeit versucht, Menschen davon zu befreien. Auch da ist es dringend nötig, die Vorstellung vom Teufel selber bereits psychoanalytisch und symbolisch zu interpretieren und auch die Art, wie da agiert wird. Die katholische Kirche tut meiner Meinung nach bitter Unrecht daran, dass sie in diesen Texten im Abstand von 2000 Jahren eine Rechtfertigung für ihre Exorzismuspraxis und für eine Dogmatik zu finden sucht, die den Menschen vorschreibt, über 1 Milliarde Menschen auf der Erde, dass sie an den Teufel glauben müssten. Wenn es so steht, könnte es sein, dass in ihnen, in mir, mit Mal der Teufel einfährt, wir uns selber nicht mehr gehören, sondern ausgeliefert sind einer dämonischen Macht und die katholische Kirche dann besonders notwendig wird, weil sie über die Mittel verfügt, dem ganzen Spuk Einhalt zu gebieten. Ich denke, dass das nicht mehr dem Bewusstseinszustand des 21. Jahrhunderts entspricht. Das ist ein Rückfall ins Mittelalter, den wir nicht mehr biblisch stützen sollten. Es gibt übrigens gerade bei den Erzählungen, wie Jesus etwa im 5. Kapitel des Markus-Evangeliums einen Dämonen austreibt, etwas Erstaunliches.
Ja, schauen wir vielleicht dieses Beispiel mal an. Was können wir daraus lernen?
In unserem Zusammenhang jetzt etwas sehr Wichtiges. Jesus kommt jenseits des Sees in ein Gebiet der Gerasene. Es kommt ihm ein Mann entgegen, der in Grabhöhlen wohnt. Und schon muss man anfangen, sich vorzustellen, was im Leben eines Menschen vor sich geht, der sein Zuhause da hat, wo gar kein Zuhause mehr ist, der sein Leben verbringt an der Stätte des Todes. Es wird sehr ausführlich bei Markus geschildert, wie er sich aufführt. Er schlägt mit Steinen auf sich ein, er schreit des Nachts und am Tage im Gebirge. Eigentlich um Hilfe sollte man glauben, aber kaum wird er Jesu ansichtig, läuft er ihm entgegen. Und die Erwartung, er würde nun bitten, hilf mir doch, wird ganz ins Gegenteil gedreht. Er schreit ihn an wie ein kläffender Hund, er soll ihn in Ruhe lassen. Das ist etwas, das man in der Psychotherapie nicht selten findet. Menschen kommen, natürlich, dass ihnen Hilfe wird, aber jede seelische Erkrankung, jede Neurose ist ein in sich geschlossenes System, das sich verteidigen wird gegen seine Auflösung. Psychotherapie ist dramatisch ausgedrückt so etwas wie ein Schach mit dem Tode. Und die Krankheit vergibt nicht Fehler, die schon bei der Eröffnung gemacht werden. Das Eigenartige, Jesus macht hier einen Fehler. Er tut das, was die katholische Kirche heute noch bei ihrer Exorzismuspraxis tut. Er redet den Kranken an mit den Worten, fahre aus unreiner Geist aus diesem Menschen. Das ist ein Exorzismusbefehl. Und daraufhin schreit der Mann ihn an, er soll ihn in Ruhe lassen. Dann tut Jesus etwas, das ich mir wünschen würde. Er fragt den Kranken, wie heißt du? Was ist dein Name? Alles, was wir heute Psychotherapie nennen, lässt sich so umschreiben. Es ist ein fast flehentliches Bitten, den Patienten zu ersuchen, er möge seine Geschichte erzählen, wie er wurde, was er ist, seine Erlebnisse, seine Erfahrungen, seine Leiden. Und indem er immer weiter sich lernt auszusprechen, lernt er auch sich selber immer tiefer kennen. Er fängt an, den gestohlenen Lebensbereich seiner Seele wieder neu unter den Flug zu nehmen, sich selber mehr zu gehören. Und dann wachsen die verschiedenen komplex beladenen Zerspaltungen nacheinander zusammen. Das geschieht hier. Wie heißt du, ist die Frage nach dem biografischen Hintergrund von allem, was da geschieht. Dieser Mann antwortet auf eine außerordentlich drastische und plastische Weise. Mein Name ist Legion, sagt er. Und man müsste die Antwort etwa so übersetzen: Wenn du dich wirklich interessierst für das, was ich bin, nimm als erstes zur Kenntnis, dass es mich als Gegenüber gar nicht gibt. Ich bin kein Ich, ich bin zersplittert und besetzt gehalten von einer Macht, die in einer fremden Sprache redet, wie eine römische Besatzungstruppe, marschiert in mir auf und ab, nur zu meiner Ausbeutung. Ich kann nicht denken, was ich möchte, ich kann nicht tun, was ich möchte, ich bin nicht ich. Ich begreife auch nicht, wo das herkommt. Vor vielen Jahren erinnere ich mich, dass ich mal einen Mann fragte, wie man es zu tun pflegt. Was führt Sie zu mir?
Also einen Mann, der bei Ihnen als Psychotherapeut Hilfe suchte.
Und seine Antwort war, dem Bilde nachgesprochen, ungefähr so: Mein Name ist Legion. Es war eine Kaskade von Worten, die scheinbar zusammenhanglos herausstürzte. Ja, wissen Sie, das ist, meine Mutter war eine Heilige, aber die Studenten heute, es ist so viel Not in der Welt, aber die denken nur, das ist ja die Reklame, es ist, ich müsste eigentlich in der Klinik morgens schlafen, aber die kommen einen wecken, dabei ein Künstler braucht doch Zeit, Gorki habe ich übertroffen. In diesem Tempo ging das endlos. Und was er sagen wollte, hätte man etwa so übersetzen mögen. Mein lieber Herr, wenn Sie mich wirklich kennenlernen mögen, schlagen Sie das dickste Lehrbuch zur Psychoanalyse auf, hinten im Anhang. Sie werden alles finden: Mutterkomplex, Minderwertigkeitsgefühle, Gegenbesetzung, überhöhte Ich-Erwartungen, asoziale Formen des Scheiterns, reaktivierte Größenwahnideen. Bingo, alles stimmt, was irgend Sie finden, bei mir ist es vorhanden. Wenn Sie das vor Augen haben, ist deutlich, warum man vor 2000 Jahren vom Zustand der Besessenheit sprach. Psychoanalytisch müsste man sagen, es redet in diesen Menschen wirklich nicht die eigene Person, sondern ein Archiv von Tonbändern. Hören Sie, das ist jetzt mein Vater, wie er redet. Und nun kommt meine Mutter, die redet genau das Gegenteil. Jetzt kommt der Lehrer. Dann kommt der Spieß auf dem Kasernenhof. Jeder will von mir was anderes. Ich bin nicht ich, weil ich nie sein durfte. der ich hätte sein können. Jeder wollte von mir was anderes. Jeder widersprach dem anderen. Und ich musste ihnen allen gehorsam sein. Diese Auslieferung müsste man rückgängig machen, um an die Stelle dieser fremden Geister die eigene Seele wieder als zuständig einzuführen. Und das tut Jesus in der Erzählung von der Heilung des Besessenen in Markus 5 ganz wunderbar.
Zusammengefasst, was hat diesen Menschen geheilt? Was hat Jesus getan, was ihn heilte?
Er hat auf den Exorzismus verzichtet, das heißt, er hat ihn als unbrauchbar erkannt und sich interessiert für die Person, die es noch nicht gab, an die Jesus aber geglaubt hat.
Und das ist auch das, würden Sie sagen, was Sie heute als Psychotherapeut noch aus diesen 2000-jährigen Geschichten ziehen können?
Wenn ich mit Theologen spreche, möchte ich immer wieder darauf hinweisen, dass man von Gott nicht seelenlos reden darf, sondern man muss die Erfahrungen der Menschen kennen, die Gefühle, die Träume, die Nöte durcharbeiten. Wenn ich mit Psychotherapeuten rede, erinnere ich gern an eine Tatsache, die man sich oft nicht wirklich eingesteht. Die meisten Therapeuten haben heute gelernt, dass man die Rede von Gott als einen unerledigten Komplex behandeln muss. Da ist immer noch ein Rest des Vaterbildes, der Mutterabhängigkeit, ein Stück Aberglauben, Selbstunterdrückung, Sexualfeindlichkeit, irgend so etwas wird es sein, das man nach und nach aus der Seele streichelt. Viele haben gelernt, im Kampf gegen eine neurotische Religionsverfasstheit sich atheistisch zu bekennen. Freud selber und seine Schüler in großer Zahl. Dennoch geschieht da etwas, das erstaunlich ist. Man wendet sich einem Einzelnen zu über lange Zeit hin. Es ist in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht gerechtfertigt, so ineffizient zu arbeiten. Auch die Krankenkassen tun sich schwer, das zu begreifen. Aber gerade das ist die Menschlichkeit einer wirklichen Psychotherapie. Es geht jetzt nicht um Leistung, es geht darum, dass ein Mensch sich selber wieder lieben lernt, kennenlernt, sein Auskommen mit sich selbst und seinem Schicksal findet. Und das kann nicht im Handumdrehen sein. Das ist das eine. Wir lernen, an die Absolutheit einer einzelnen Person zu glauben. Sonst können wir nicht Psychotherapie erarbeiten. Da brauchen wir eine neue Hintergrunderfahrung und sie hat religiöse Dimensionen. Eigentlich nur, wenn man denkt, dass ein einzelner Mensch in den Händen Gottes liegt, kann man sich ihm so zuwenden, dass er als absolut auch in Erscheinung tritt. Und ein anderes noch, man hat am Anfang der Psychotherapie nicht die geringste Kenntnis, was auf einen zukommen wird. Man lässt sich ein auf etwas, das man ja im Verlauf des Gesprächs nach und nach erst kennenlernen wird. Vielleicht nach 2, 3 Jahren stößt man auf die wirklichen Konflikte, die der andere nicht kannte, verdrängt hat, um Himmels Willen nicht sagen wollte. Man tut das dennoch, gegen alle Empirie, und setzt also ein Vertrauen in die Seele eines anderen, noch Unbekannten, das in keiner Art gerechtfertigt ist. Dieser Kredit, der einfach gezogen wird, dieser Vertrauensvorschuss, den jede Therapie nötig macht, hat in meinen Augen wieder eine religiöse Dimension. Wir müssen glauben an einen anderen Menschen, der uns gegenüber sitzt, in aller Regel weit mehr, als dieser andere je an sich zu glauben vermocht hat. Und woher bekommen wir dieses Vertrauen? Außer wir beziehen es aus einem Raum, den wir empirisch nicht abdecken können. Das ist Religion, gelebte praktische Menschlichkeit auf religiösem Hintergrund.
Würden Sie dann sagen, Therapeuten, die sich selber als Atheisten wahrnehmen, da ist auch Gott mit im Spiel, aber sie wissen es einfach nicht. Oder würden Sie denen zugestehen, ja, die machen das wirklich areligiös?
Freud hat mal gemeint, die Psychoanalyse ist weltanschaulich so neutral wie die Infinitesimalrechnung. Das ist richtig. Die Psychoanalyse hat nicht zu kommentieren, ob es Gott gibt oder nicht. Aber sie eröffnet einen Raum, wo ein Mensch sich absolut angenommen fühlen sollte. Das ist theologisch ausgedrückt ein Raum von Gnade. Es geht nicht darum, welche Verdienste der andere mitbringt, ob man ihn sehr mögen kann für die Probleme, die er hat. Er wird ernst genommen, einfach weil er ein Mensch ist, der leidet. Das ist eine Ausnahmesituation, die in der Gesellschaft so nicht vorkommt. Schon deswegen hat Psychotherapie immer etwas auch mit Religion zu tun.
Eugen Drewermann, Sie sagen, Jesus wäre eigentlich kein Religionsstifter gewesen, sondern in erster Linie ein Therapeut.
Das ist ohne Zweifel so. Jesus wollte keine neue Religion begründen, schon gar nicht im Widerspruch zum Judentum, aus dem er selber kam. Er hatte niemals vor, eine neue Institution zu gründen. Er wollte die Religion, die er vorfand, vermenschlichen, ihr eine therapeutische Dimension geben. Der Psychoanalytiker Erich Fromm hat mal gemeint, man könne das auch soziologisch ausdrücken, er wollte den Patriarchalismus im Gottesbild ändern zugunsten sehr starker maternaler Züge. Man müsste das so umschreiben, dass jede Gesetzesreligion Menschen akzeptiert, wenn sie normkonform sind, wenn sie es verdienen, dass man sie belohnt und anerkennt aufgrund ihrer guten Werke. Aber Menschen leiden viel zu sehr, um einfach gut sein zu können, bloß weil sie es wollten. Menschen können gerade so gut sein, wie sie an Güte erfahren haben. Wenn Menschen wirklich etwas tun, das böse ist, dann leiden sie selber sehr an sich und gehören in weitestem Sinne nicht mehr in ihrem eigenen Freiheitsraum der Selbstbestimmung. Man muss sich ihnen auf die Art zuwenden, wie Jesus es dann immer wieder schildert in dem Gleichnis etwa von dem Hirten, der seinem Schaf nachgeht, das sich verloren hat. Schon dieses Wort Verlorenheit ist dem Deutschen überaus kostbar in seiner Gefühlsintensität. Wie findet man den Verlorenen? Das ist, was Jesus sagen möchte. Und bei Gott ist es nicht akzeptabel, dass Menschen verloren gehen. Also haben wir kein Recht, Menschen zu verurteilen, sie abzuschreiben, sie jenseits unserer Gesetzesgrenzen verkommen zu lassen. Das ist das eigentliche Anliegen Jesu. Wir Menschen bedürfen der Vergebung und das Wichtigste ist, wir haben kein Recht, andere zu verurteilen. Dieses Engagement, das Jesus zentral ist, setzt sich logischerweise fort im therapeutischen Handeln. Man kann einander zuordnen, dass Jesus nach Art der Propheten von Gott redet und er tut es mit einer Sprachgewalt und Bildmacht in den Gleichnissen, die es rechtfertigen, ihn einen Poeten zu nennen. Und wenn beides zusammenkommt, dass Menschen sich tief berührt fühlen, von Worten des Vertrauens, womöglich noch in Bildern, die traumnah sind, ergibt sich die Therapie von alleine. So ist das Wirken Jesu in diesem Dreieck. Prophetie, Poesie und Therapie. Wer diese drei Dimensionen zusammenbringt, hat eine hohe Ähnlichkeit zu dem Bemühen Jesu.
Müsste demnach jeder Pfarrer eigentlich auch ein Therapeut sein?
Ob er dafür eine Ausbildung braucht, steht dahin, aber dass wir heute Theologen ausbilden, an sich selber vorbei. Die Bibel lesen ohne eigene Erfahrung, ohne eigene Reifung dabei zu befördern. Dass wir 6 Jahre lang Leute in den Ausbildungsstätten der Kirche haben, die am Ende ihres Studiums sich kein bisschen besser kennen als vorher, aber vollgepumpt sind, voller Ideologie. Also den Status der Entfremdung noch weiter verfestigt haben, statt ihn aufzulösen. Das zeigt, dass Religion als Herrschaftswissen fungieren soll und nicht die Integration der Menschen meint. Das ist das Widerspiel von dem, was Jesus wollte. Jesus wollte keine verwaltete Religion, er wollte eine neue Form gelebter Menschlichkeit. Er war wie ein Filter gegen all das, was man machtbesessen, grausam, ideologisch, rechthaberisch mit Gott zu verbinden gewohnt war. Das geht nicht durch. Es sind immer wieder diese Stellen, wo Jesus heilt, in einem Raum des Verstehens und des Vergebens. Und lieber bricht er das heiligste Gesetz in Israel als das Herz eines Menschen.
Eugen Trebermann, wir haben über Heil und Heilung im Neuen Testament gesprochen. Können Christinnen und Christen diesbezüglich auch von anderen Religionen etwas lernen? Oder sind die Heilungsgeschichten des Neuen Testaments einzigartig in der religiösen Literatur?
Nein, die Heilungsgeschichten sind keinesfalls einzigartig. Im Gegenteil, viele Erzählungen, die man in das Leben Jesu legendär hineingestellt hat im Neuen Testament, antworten schon auf umlaufende Erzählungen, vor allem im Hellenismus. Man möchte Jesus im Grunde vertraut darstellen im Raum etwa der Religion des Asklepios, die arbeitete mit Traumanalyse, würden wir heute sagen, im Heiligtum zur Epidauros. Gesprächstherapie gab es in den Schulen des Pythagoras. Das Erstaunliche ist, dass wir nach 2000 Jahren das alles im Abendland noch einmal neu erfinden mussten, weil es im Christentum vergessen worden und verdrängt worden ist. Wir hatten keinen therapeutischen Zugang mehr zu den Träumen. Darum musste die Analyse im Widerspruch zum Christentum das alles wieder aus dem Sand schaufeln. Dies ist erstaunlich, dass wir die Gemeinschaft mit den fremden Religionen so weit haben verleugnen können. Wir haben die traumführenden Schichten der menschlichen Psyche dämonisiert, ganz buchstäblich. Wir haben die Mythen in den Religionen als Werk des Teufels hingestellt, in Konkurrenz zum Christentum und damit auch die mythenbildenden Kräfte im Menschen unterdrückt und unter Verbot gestellt. Die Einzigartigkeit des Christentums widerspricht einer gewissen Ehrlichkeit in der Religionsgeschichte. Überall leben Menschen und sind die Wege, die sie suchen nach Gott, sehr ähnlich. Vor allem zweierlei hätten wir dabei zu lernen, einmal vom Buddhismus, der ebenfalls eine Erlösungsreligion ist, wenngleich die Fragestellungen dort ein Stück anders auftauchen. Aber die Fähigkeit, nicht zu verurteilen, hat der Buddha selber in einen sehr schönen Satz gestellt. Natürlich gibt es Gutes und Böses, aber beides hat seine Ursachen. Wollten wir aufhören, moralisch herumzuzensieren und uns wirklich bemühen zu verstehen, was an ursächlichem Getriebe hinter den Phänomenen des menschlichen Lebens steht, hätte Christentum und Buddhismus auf dem Hintergrund der Therapie eine wunderbare Gemeinsamkeit zu artikulieren. Und wenn wir von Gefühlen und Bildern reden, müssen wir noch darauf hinweisen, dass Gefühle kodiert werden in unserem Gehirn im sogenannten limbischen System. Das hat evolutiv eine Entwicklungsgeschichte von mehr als 165 Millionen Jahren. Und wir dürfen denken, dass alle Gefühle, die wir als denkende Säugetiere in uns tragen, in allen Säugetieren vorkommen, mehr oder minder analog. Wenn es sich so verhält, ist auch die Isolation des menschlichen Bewusstseins, die Reduktion des Menschen auf Vernunft, die Unterdrückung des Tierischen im Menschen, ein Abspaltungsvorgang, der erneut neurotische Konsequenzen haben wird. Und die Grausamkeit, mit der wir dann die Tiere behandeln, extrapoliert und setzt nach außen lediglich die Grausamkeit der Selbstunterdrückung, zu der wir christlich angeleitet werden. Da wäre von den Religionen des Hinduismus vor allem und auch von den Naturreligionen über die Einheit von Mensch und Natur eine Menge zu lernen, das unmittelbar auch therapeutische Wirkung hat. Kein Arzt, der eine Kur verschreibt und nicht darauf hinweist, dass der Umgang mit Wasser, mit Luft, mit Bergen, mit Natur höchst günstig ist, auf Krankheit einzuwirken. Aber muss es erst der Arzt verordnen. Das ist nicht das Christentum als eine Sonderreligion unter den anderen mit einem besonders extraordinären dogmatischen Apparat, der unvergleichlich ist. Was Jesus wollte, war die Vermenschlichung des Menschen. Im Raum seiner Religion, aus der er selber kam, zugunsten aller Menschen an allen Orten.
Eugen Drewermann in der Sendung von Heidi Kronenberg.